Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus. Schön, dass du da bist, auch heute am dritten Tag, richtig gut. Andrea, David, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so gesegnet habt mit dem Lobpreis. Und den beiden auch mal einen Applaus geben. Ich finde es total wertvoll, wie sie uns segnen. Und ich will mich persönlich auch bei Hartwig und Helmut bedanken, weil ich weiß, ich bin total gesegnet worden die letzten beiden Tage. Es war echt mega, was ihr uns weitergegeben habt von Gottes Wort. Und es ist ein richtiges Vorrecht, so mit euch als Freunde, aber auch ihr seid geistliche Leiter und auch Väter für mich, unterwegs sein zu dürfen. Und das ist echt richtig schön für mich, ist ein Segen. Hartwig kenne ich jetzt seit fast 15 Jahren und Helmut seit 9 Jahren. Und das ist echt eine Freude, mit euch gemeinsam auch Reich Gottes bauen zu dürfen. Da bin ich sehr dankbar für. Genau, und für alle, die mich noch nicht so wirklich kennen, würde ich sagen, ich stelle mich auch ganz kurz vor. Genau, ich bin Mario und um ein bisschen Gehirnschmalz zu produzieren, ich bin 95 halbe Jahre alt und im 40. Halbjahr verheiratet. Ja, so jetzt darfst du mein wahres Alter und die Ehejahre ausrechnen. Bin mit Julie glücklich verheiratet, kann ich wirklich sagen. Gott hat uns zwei Töchter geschenkt, Lena und Hannah, 11 und 9 Jahre alt. Und im Januar hatte ich mein 20-jähriges Kind Gottes Geburtstagsfeierjubiläum. Ja, so vom Januar 2005 hat Gott mich aus der Welt rausgerissen und hat mir seine Hand entgegengestreckt und mir ein neues Leben geschenkt. Und ich sage, das ist das Schönste, was ich erleben durfte. Ja, das ist wirklich das Schönste und das Befreiendste und das Ermutigendste. Genau, danach habe ich gedacht, es wäre gut, Theologie zu studieren. Habe Theologie studiert, war dann im pastoralen Dienst in Berlin, so in einer sozialen Randgruppenarbeit. Und dann hat Gott uns ins Glaubenszentrum geführt. Und da waren wir als Familie quasi bis letzten Sommer, also bis Sommer 24. Und durfte dort dann auch 5 Jahre mit Teil der Menschen sein, die Bibelschule so unter Helmut mitleiten. Und habe da ganz viel lehren dürfen und Kontakt haben dürfen mit den Schülern. Ich liebe Menschen, ich hoffe, es kommt heute rüber. Ich liebe Menschen und ich liebe es, Zeit mit Menschen zu verbringen, weil ich das als total bereichernd empfinde. Also ich finde, jeder Mensch ist eine Faszination an sich und es ist total, ich liebe es auch, neue Menschen kennenzulernen. Deswegen mag ich es immer voll, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hallo, ich bin der, wer bist denn du? Also wenn du noch nicht auf mich zugekommen bist, ja, das war jetzt die indirekte Einladung beim Mittagessen oder so, du darfst gerne auf mich zukommen. Ich freue mich, neue Menschen kennenzulernen. Genau, im Glaubenszentrum, neben all den Lehrtätig- und Leitungsaufgaben, hat unser Herz dort schon immer mehr geschlagen, auch für Familie und für Ehen. Und wir haben manchmal, das will ich ganz ehrlich sagen, darunter gelitten, dass wir das nur so ein bisschen nebenbei machen konnten, auch Schüler und Paare und Familien darin zu begleiten. Und haben dann irgendwann gemerkt, nee, Gott will diese spezielle Berufung, wirklich für Ehen, für Familien zu stehen, die will er ausbauen. Und so hat er uns aufs Herz gelegt mit 3 weiteren Ehepaaren letztes Jahr im Herbst, nämlich im September 24, einen Dienst gründen zu dürfen. Und ich habe jetzt die Freude, euch den ganz kurz vorzustellen. Ihr habt draußen wahrscheinlich es auch schon wahrgenommen, wenn ihr mal im Foyer wart oder auf Toilette gegangen seid, diesen Dienst von Family and Friends. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in unser Land schaust, in die Gesellschaft, aber meine Frau und mich bewegt Leid in Ehen und Familien. Uns bewegt es, wenn Ehen zerbrechen, wenn Kinder zurückbleiben ohne einen Elternteil. Und wir haben wirklich einen Schmerz dafür zu sehen, wie der Feind auch vor unserer Gemeindetür da keinen Halt macht. Ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein. Ja? Und wie er wirklich Zerstörung bringt. Und ich kenne jetzt die meisten von euch nicht persönlich. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie mich lustig zu machen oder wenn Leute Scheidung oder sowas Schlimmes erlebt haben, okay? Sondern mein Herz, unser Herz blutet wirklich. Und so hat Gott uns jetzt die Möglichkeit gegeben, durch diesen Dienst von Family and Friends, so seinen Herzschlag für Ehe und Familie, den zu teilen und dafür wirklich zu stehen und zu kämpfen. Und ich will euch kurz sagen, wie wir das machen. Wir haben im Endeffekt im Dienst 2 Säulen. Und die eine Säule ist, dass wir Wegbegleiter sind für Menschen. Im 1:1. Das heißt, Das sind Ehepaare, die in existenziellen Krisen sind. Zu uns kommen Ehepaare, die schon gar nicht mehr zusammen wohnen, ja, die wirklich aber sagen, okay, wir wollen uns trotzdem nicht scheiden lassen, aber wir schaffen es gar nicht mehr. Wir können nicht mal mehr unter einem Dach leben. Ja. Also Ehepaare, die wirklich in richtig Krisensituationen sind und die kommen und wir begleiten sie als Ehepaar 1:1 und helfen ihnen wirklich, ihre Probleme zu erkennen, aber mit Gottes Hilfe vor allen Dingen aufzuzeigen, da ist ein Weg und da ist eine Kraft. Wenn wir vom Traualtar standen, wir sind Bund eingegangen. Ein Bund mit unserem heiligen Gott. Und das ist so eine Sache, hey, ich verlasse mich auf die Kraft des Bundes in unserer Ehe. Ich verlasse mich nicht auf meine Liebe, ich verlasse mich nicht auf die Liebe meiner Frau, aber ich verlasse mich auf die Kraft, die im Bund liegt, in der Liebe Gottes. Ja? Und das versuchen wir Menschen da zu helfen und dass sie da einfach wieder zusammenfinden, dass sie wieder sich aufeinander einlassen können, dass wieder neue Nähe entsteht und Zuversicht und Hoffnung. So, das ist die eine Gruppe Menschen, die wir begleiten. Aber wir sagen immer, sich gut vorzubereiten, ist besser als später die Scherben zusammen aufzukehren. Deswegen ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit Ehevorbereitung. Das heißt, viele junge oder jung gebliebene Menschen, die den Entschluss getroffen haben, jetzt wollen wir uns ewig binden und heiraten, mit denen gehen wir monatelang einen Prozess von Ehevorbereitung. Auch da treffen wir uns im 2-3-wöchigen Rhythmus. Wir haben so 7 Grundthemen, die wir mit ihnen durchgehen, so Themen wie Herkunftsfamilie, Kommunikation, unsere Unterschiedlichkeiten, gemeinsames geistliches Leben, Finanzen, Sexualität und vieles mehr, wo wir mit den Paaren durchstehen. Und sie dürfen natürlich eigene Themen mitbringen, die sich selbst schon bewegen in ihrer Beziehung, wo sie merken, okay, da brauchen wir Hilfe. So, das heißt, wir begleiten auch dort Menschen in der Ehevorbereitung. Wir bieten die Sachen auch online an, also selbst sind wir lokal in Saarstedt, das ist so die Mitte zwischen Hildesheim und Hannover, aber wir machen Dinge auch online. Wir sagen nur immer, es wäre cool, sich einmal persönlich kennenzulernen. Also wenn man mindestens einmal diesen Aufwand betreibt, dass man vor Ort ist, dass man sich so ganz persönlich beschnuppert, das hilft oft, um ein Stück weit Vertrauen auch aufbauen zu können. Genau, also das ist so dieser eine Schwerpunkt Wegbegleitung. Ja, so. Das heißt, Menschen wirklich 1:1 zu begleiten. Wir begleiten auch Einzelpersonen, also meine Frau begleitet auch Frauen und ich Männer. Und auch bei Männern bei mir fast immer dieses Thema, was Hartwig gestern genannt hat, das Thema der sexuellen Unreinheit. Ja, also ich begleite wirklich regelmäßig Männer, die wirklich abhängig sind, pornografieabhängig sind und die aber den Wunsch haben, frei zu werden. Und wir glauben ja an einen Gott, der diese Freiheit bewirken möchte. Ja? So. Und so glauben wir eben, dass stabile, intakte Ehen und Familien, dass die eine Grundlage sind auch für unsere Gesellschaft, ja, für eine gesunde Gesellschaft. Und ich sage mal ein kritisches Wort. Wir sind ja unter uns, ne? Auch die, die noch später zuhören, sind trotzdem unter uns. Es gibt eine Gefahr bei uns Christen. Wisst ihr welche? Wir dienen dem Herrn. Und wir sind im Dienen und im Dienen, aber wir dienen nicht mehr uns. Und wir leben schon lange keine intakte, intime, gesunde Ehe mehr. Ich weiß nicht, ob es dich betrifft, aber du kannst in heilige Dienste flüchten, um nicht zuzulassen, einen ehrlichen Spiegel, wie es bei dir und deiner Frau, wie es in eurer Ehe aussieht. Ich war auch so unterwegs in meinem Leben. Und ich durfte Buße tun, bis der Herr mir gesagt hat, Mario, als Ehemann ist dein erster Dienst deine Frau und deine Kinder, die ich euch anvertraut habe. Dein erster Dienst ist deine Frau und dann die Kinder. Wir Männer, wir sind so erfolgsbesessen, oft in unserem Job, in der Gemeinde, im Sportverein, in der Feuerwehr, überall, wir geben alles. Geben wir auch das Beste für unsere Ehefrau? Mal ganz besonderes Wort an unsere Ehemänner. Kriegt deine Ehefrau immer nur deine schwachen Zeiten ab, da wo du müde, K.O. bist und eigentlich nichts mehr hören willst und kannst? Oder kriegt deine Ehefrau deine besten Zeiten und Seiten ab? Ihr Lieben, Gott sieht unser Herz, oder? Und ich sage, meine Frau und ich, wir sagen zu jedem, der zu uns zur Begleitung kommt, ihr seid alleine schon Helden, weil ihr Hilfe sucht. Ihr seid alleine schon Helden, weil ihr ehrlich zulasst, wow, wir merken gerade, eigentlich ist es nicht eh, wie Gott sich's gedacht hat. Und wir brauchen da Hilfe. So, das ist der eine Teil, wie wir eben Menschen helfen und begleiten. Und das zweite ist, dass wir eben auch als Prediger und Seminarsprecher in Gemeinden und Werken dienen, dort, wo wir eingeladen werden, ob das Predigtdienste sind, ob das Seminare sind, im Schwerpunkt diese ganzen Beziehungs- und Ehen- und Sexualitätsthemen, aber auch weiteres darüber hinaus noch. Und da ist unsere Vision eigentlich, dass wir mit einzelnen Ortsgemeinden richtig kooperieren. Und das hat auch schon angefangen jetzt im ersten Jahr, weil wir sagen, diese Themen, die wir bewegen, da braucht es Vertrauen, da braucht es Beziehung, da braucht es, dass eine Leiterschaft, eine Gemeinde spürt, okay, wir kennen Mario und Schuli und wir wissen, wie sie Menschen dienen. Wir wissen, wie sie die Sicht Gottes haben auf Ehe, auf Familie, auf Dienst. Und da hilft es total, wenn man wirklich feste, verbindliche Kontakte hat. Und so sind wir Gott total dankbar, dass er uns schon mit einzelnen Ortsgemeinden verbunden hat und sind uns sicher, dass er das im nächsten Jahr noch ausbauen wird. Das wirklich so auf allen Ebenen einfach dann wir Gemeinden unterstützen dürfen und wir gegenseitig ein Segen füreinander sind. Wir glauben, dass Gott dafür Family and Friends ins Leben gerufen hat. Genau, also einmal dieses Wegbegleiter sein und das andere mit Seminaren und Workshops Gemeinden und Werken dienen. Noch ganz kurz und dann bin ich auch durch. Wie kann man aktuelle Infos zum Dienst bekommen? Für die jungen Leute über Instagram, da sind wir gerade dabei, das werden wir in Zukunft noch ein bisschen ausbauen, das wird ein bisschen professioneller werden, so die nächsten Monate, da könnt ihr schon gespannt sein. Dann haben wir eine Webseite, wer Fragen hat, kann auch anrufen, da steht eine Handynummer und es gibt einen Rundbrief. Wir wollen Menschen nicht zumüllen, aber 3 bis 5 Mal im Jahr wollen wir einen Rundbrief versenden und da liegt auch draußen eine Liste. Wenn du dich eintragen möchtest, kannst du auch darüber immer so ein Update bekommen. Und ich lade dich herzlich ein Möglichmacher für uns, für Family and Friends zu sein. Und das kannst du auf 3 Arten tun, mindestens 3 Arten. Vielleicht fällt dir noch eine 4., 5. oder 6. ein. Aber ich stelle dir 3 vor. Das erste ist Gebet. Danke, Helmut, für gestern. Ohne Gebet ist alles nichts, richtig? Wirklich, ohne Gebet ist alles nichts. Und von daher, wir brauchen Menschen, die ganz speziell für uns, für diesen Dienst beten. Weil es ist nicht einfach ein Zuckerschlecken, ja, da wo wir reingehen. So, von daher, wir brauchen Gebet. Wie kannst du uns auch unterstützen, indem du uns empfiehlst? So sagst, hey, ich kenne die beiden, ich weiß, die haben ein Herz, die haben Gott gebraucht sie darin, ich kann die Menschen vorschlagen. Und das dritte ist, wir sind gemeinnütziger e.V., wir leben von Spenden, man kann uns natürlich auch finanziell unterstützen. Das sind mal so 3 Möglichkeiten, die ich dir aufzeigen möchte. Genau, draußen am Tisch liegen Flyer, Visitenkarten und da sind auch so ein paar Tassenuntersetzer. Könnt ihr alles mitnehmen, was auf dem Tisch liegt? Ich habe auch noch mehr, sonst kann ich es auch wieder, kann ich noch weiter auffüllen. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Dienst speziell, könnt ihr natürlich sehr gerne auch auf mich zukommen. Okay, soweit mal. Kurz, dass ihr auch wisst, was ist denn das da draußen für ein Stand und was macht der Mario eigentlich sonst so, wenn er nicht gerade Teil dieses Seminars ist. Okay, jetzt kommen wir ins Inhaltliche. Teil 5 sind wir schon angelangt. Der Prediger und seine Zuhörer. Ich finde es total wichtig, klar zu haben, wir dienen zuerst Gott, richtig? Aber indem wir Gott dienen, dienen wir dann eben auch Menschen. Ja? So, das heißt, das eine wird nicht gegen das andere ausgespielt, sondern es hat eine Priorität, eine Reihenfolge. Ich diene zuallererst Gott, ich weiß mich ihm verpflichtet, ihm verantwortlich, ihm zugehörig. Aber das nächste ist dann, dass ich dadurch Menschen dienen kann. Und deswegen heißt dieser 5. Teil jetzt der Prediger und seine Zuhörer, weil wir ja eine Botschaft nicht in luftleeren Raum sprechen, oder? Sondern wir dienen Menschen. Und da will ich euch ein Stück weit mit hineinnehmen. Und wir wollen jetzt wirklich so ein bisschen, ich sag's mal so, wie Werkzeuge ein Stück weit erlernen auch heute, wie wir ganz praktisch gute Botschaften aufbauen und verkündigen können. Und vielleicht gibt's Menschen, die sagen, na, Hauptsache der Inhalt ist richtig. Ne? Also Hauptsache das Evangelium ist klar, das ist biblisch korrekt und so. Ja, ich glaube nein. Ich mache euch ein ganz natürliches Beispiel. Ich liebe so Kaltkaffeegetränke. Kennt ihr sowas? Ja? Und ich liebe das im Sommer, ja, wenn so richtig aus dem kalten Kühlschrank und ich habe im Garten irgendwie was gemacht und gearbeitet oder so, ja, bisschen körperlich mich ausgepowert. Und dann liebe ich diese Kaffeekaltgetränke, weil die sind halt richtig erfrischend und ich mag diesen Geschmack, ich liebe das. Und ich mag das, wenn meine Frau dann rauskommt in den Garten und bringt mir so eine Flasche von so einem Getränk und ich schaub das auf und kann das so genüsslich nehmen. Julie könnte auch dieses Kaltkaffeegetränk nehmen, in Suppenteller schütten, schon eine Stunde in der prallen Sonne stehen lassen und dann kommen und sagen, hier Mario, hier ist dein Kaltkaffeegetränk und reicht mir diesen Suppenteller. Es ist immer noch das gleiche Getränk, versteht ihr? Sie hat nichts von dem weggenommen, nur die Art und Weise, wie sie es mir präsentiert, ändert total, wie willig ich bin, das anzunehmen. Kannst du das nachvollziehen? Und darum soll es heute ein Stück weit gehen, dass wir uns alle Mühe geben, die beste Botschaft der Welt auf eine exzellente Art vorzubereiten und weiterzugeben. Und es steht in nichts darum, diese Botschaft zu verwässern. Es steht nicht darum, sie möglichst angenehm zu machen vom Inhalt. Nein, aber sie möglichst verständlich und so zu präsentieren, zu repräsentieren, dass es leicht fällt für den Zuhörer zu sagen, ich bin willig, diese Botschaft anzunehmen und nicht nur anzunehmen, sondern die auch wirken zu lassen, die zu nehmen, so damit ich lebensverändernd, diese lebensverändernde Kraft, die das Wort Gottes an sich hat, dass ich die auch erlebe. Und darum soll es jetzt also ein Stück weit gehen. Und deswegen werden wir uns so Dinge wie Kommunikation anschauen. Weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, Predigen ist ein Kommunikationsprozess. Und Kommunikation ist ja was ganz Leichtes, ne? Also in der Ehe gibt es nie Missverständnisse, oder? Also bei uns nicht. Also gar nicht. Also ich rede und meine Frau versteht immer genau, was ich sagen wollte. Und umgekehrt sowieso. Also sie muss das gar nicht ausdrücken. Ich lese schon alles von den Lippen ab und ich weiß schon immer, was sie will. Also Kommunikation ist easy going, oder? Total einfach, ne? Müssen wir nichts drüber wissen. Ach, es wäre so schön. Ich glaube, die allermeisten Konflikte entstehen aus Kommunikationsproblemen, aus Missverständnissen. Das glaube ich absolut. Und jetzt ist es, wenn es schon schwierig ist, im 1:1, dass das, was ich meine und sage, so gehört wird, wie ich es meine und so verstanden wird oder umgekehrt, dass ich so höre, ja, was mir jemand sagt, dann ahne ich vielleicht, dass es schwieriger ist, wenn ich jetzt eine Gruppe wie euch vor mir habe, die noch ganz unterschiedliche Prägungen haben, Hintergründe, Altersunterschiede, dass bei jedem das ankommt, was ich wirklich meine. Und deswegen glaube ich, ist es wert, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie servieren wir dieses Kaltkaffeegetränk, ich bleibe mal in diesem Bild, so möglichst frisch und erfrischend und gut, dass der Mann sagt, oh, jetzt fühle ich mich wieder erfrischt. Ja. So, ist nur ein Bild, okay, das Wort Gottes hat eine ganz andere Power als dieses Kaltkaffeegetränk, ich glaube, das wissen wir alle. Aber ich glaube, wenn ihr bei diesem Bild seid, dann wisst ihr so, was ein Stück weit das Ziel ist. Ich starte jetzt mal mit drei recht provokanten Zitaten. Die sind ja nicht von mir, ich zitiere nur. Von drei Personen und die könnt ihr mal kurz auf euch wirken lassen. Spurgeon, vielleicht der bekannteste von den dreien. Wir können die Menschen nicht ins Königreich schnarchen. Oder Ron Boyd Macmillan, es ist eine Sünde, jemanden mit Jesus zu langweilen. Wow, der spricht sogar von Sünde. Es ist eine Sünde, jemanden mit Jesus zu langweilen. Oder Simon Wiebe, ein junger Mann und Autor, der das Buch Preach rausgebracht hat. Das liegt übrigens mit draußen auf dem Tisch, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich finde es ein sehr, sehr gutes, praktisches Buch so. Wir brauchen einen heiligen Zorn über schlechte Predigten, sagt er. Ihr Lieben, ich glaube in der Art, wie wir unsere Zuhörer kennen, wie wir uns bemühen, verständlich zu sprechen, geben wir ein Stück Liebe und Wertschätzung den Menschen weiter, denen wir dienen dürfen. Und wenn ich mir das Wort Gottes anschaue, und wir schauen uns später klare Beispiele an, ob das Jesus ist, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus, sie kannten ihre Zuhörer. Sie wussten, vor wem sie standen. Sie wussten, was können sie verstehen. Wir gehen nachher auf Paulus ein, als er in Griechenland ist, im Areopag in Athen. Spricht er da irgendetwas von der Tora, vom Alten Testament? Nein, totaler Blödsinn wäre das. Weil die hatten keine Ahnung vom Alten Testament. Aber Petrus in der Pfingstpredigt, absolut spricht er davon.
Von Jesaja angefangen, zeigt auf König David und so weiter. Ja klar, weil die Tora war bekannt. So, es ist extrem wichtig zu wissen, wer sind meine Zuhörer, vor wem spreche ich, damit das, was ich sagen will, auch wirklich bei ihnen ankommt. So, die beste Botschaft, es ist wert, sie exzellent vorzubereiten. Und ich will dir kurz Hoffnung machen, wenn du jetzt sagst, oh je, kommt jetzt Deutschunterricht oder so. Nein, ich hoffe, es wird nicht Deutschunterricht einfach. Aber ich bin ein hessischer Bauernsohn. Ich komme aus dem hessischen Hinterland und unser Dorf mit 600-700 Einwohnern meint, eine eigene Sprache haben zu müssen, die man nicht mal im Nachbardorf vollkommen versteht. Das ist mein Hintergrund. Und dann hat der Herr den Humor, dass ich eine gebürtige Hannoveranerin kennenlerne und eheliche. Als Julie am Anfang mit bei uns zu Hause war, dann haben meine Freunde irgendwann gesagt, boah, sei doch mal nicht so irgendwie so stolz, arrogant, also haben die so indirekt, red doch mal dein Dialekt. Unwissend, dass Julie kein Dialekt kennt und kann, weil sie einfach nur reines, pures Hochdeutsch gelernt hat als gebürtige Hannoveranerin. Ja? Und es war spannend, als in 2006 parallel zu unserem Ehestart ich angefangen habe, Theologie zu studieren und ich habe die ersten Hausarbeiten geschrieben und habe die meiner Frau vorgelegt. Die wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Weil ich habe eben so geschrieben, wie ich im Dialekt gesprochen habe. Es war eine Katastrophe. Und ich hatte eine tolle Lehrerin an meiner Seite. Ich glaube, sie hatte es mit ihrem Schüler nicht immer so leicht. Aber ich glaube, ich spreche heute und schreibe heute ganz anders, als es vor 19 Jahren war. So will ich dich ermutigen, egal was dein Hintergrund ist, wir können Lernende sein und wollen das, glaube ich, auch sein, oder? So, von daher machen wir uns jetzt ein paar Gedanken über Grundsätze von Kommunikation und wie Kommunikation funktionieren kann und was auch Probleme verschafft, warum eben nicht das verstanden wird, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Okay, seid ihr bereit? Seht ihr den Wert davon? Ja? Okay, wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem Wesen der Kommunikation. Ganz einfach. Es gibt einen Sender, das wäre jetzt in unserem Fall ich jetzt gerade, ja? Also ich bin der Sender, ich habe eine Botschaft, ich habe einen Inhalt und ihr seid die Empfänger, die Hörer. Und so ist es ja auch, wenn wir predigen. Und ich habe auch diesen Satz, ich finde, der ist einfach wahr, den ich drunter geschrieben habe. Eine Nachricht ist immer nur so gut wie das, was beim Empfänger ankommt. Ist so, oder? Also du kannst die beste Nachricht haben, wenn die keiner versteht. Hartwig, du hast es, glaube ich, die Tage gesagt, wenn du jetzt auf Chinesisch reden würdest, falls du das können würdest, hätte halt nicht so den wahnsinnigen Mehrwert für uns, oder? Es könnte die beste Nachricht sein, der identische Inhalt, den er uns auf Deutsch gebracht hat. Die Nachricht wäre nichts wert für uns, oder? So, das heißt, die beste Nachricht ist immer nur so gut wie das, was beim Empfänger ankommt. Und die Predigt soll ja diese lebensverändernde Wirkung haben, also sollte sie auch verstanden werden, oder? Und da geht es jetzt ein bisschen drum. Ich will euch gleich zu Beginn ein Stück weit sensibel machen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Gehörten und dem gelesenen Wort. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Buch lese oder auch die Bibel und ich verstehe was nicht, also kommt bei mir ziemlich häufig vor, egal was ich lese, dass ich beim erstmaligen Lesen so denke, what, was stand da, verstehe ich nicht. Dann ist aber kein Problem. Ich kann das ein zweites Mal lesen, ich kann das ein drittes Mal lesen, auch ein viertes Mal. Ich kann mit dem Buch zu meiner Frau gehen, kann sagen, du Julie, ich check's nicht, du bist schlau, erklär mal. Das heißt, ich kann damit ein Stück weit mehrfach umgehen. Beim gehörten Wort der Predigt höre ich's einmal und ich habe es verstanden oder nicht. Manchmal schaffe ich es vielleicht, deswegen motiviere ich immer Leute und ich freue mich für jeden, der hier sitzt und mitschreibt. Wer schreibt, der bleibt oder was ich schreibe, das bleibt. Dinge, die ich in der Predigt nicht verstehe, könnte ich zumindest aufschreiben und könnte dann schauen, wie ich im Nachhinein das erarbeiten kann. Aber wir Prediger, wir Verkündiger, wir müssen wissen, dass es was ganz anderes ist, wenn wir was sprechen und dass der Zuhörer im Normalfall nur diese einmalige Chance hat, erstmal in diesem Moment es zu verstehen. Und das ist eine Verantwortung, mit der wir lernen dürfen, umzugehen. Genau. Wir gehen einen kleinen Schritt weiter. Kommunikation findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und man spricht von verschiedenen Kommunikationskanälen, im Wesentlichen von dreien. Und ich mache euch mal ein ganz praktisches Beispiel, wo ihr gleich versteht, was ich meine.
Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke.
Könnt ihr nach diesem Vormachen die 7% nachvollziehen? Ich weiß nicht, ob dich diese Statistik schockiert. Aber Kommunikationswissenschaftler sagen tatsächlich, dass nur ungefähr 7% überhaupt das wirklich Verbale, das Wort an sich ausmachen. Aber 38% das Paraverbale, das heißt sowas wie Tonfall, Betonung, also die Art der Artikulation. Und 55% das Nonverbale, das Auftreten, die Bewegung, unsere Kleidung, Mimik, Gestik und so weiter. Jetzt kannst du sagen, ich quäle mich mit Statistiken. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich diskutiere jetzt mit dir nicht, ob die 7% stimmen oder ob es doch 10 sind oder 12. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir es nicht schaffen, dass diese drei Ebenen miteinander in Einklang kommen, dass die Chance, dass wir missverstanden werden, riesengroß ist. Also überleg mal, ich hätte das eben mit die Freude am Herrn ist meine Stärke wirklich ernst gemeint und hätte es so rübergebracht. Du hättest doch 35 Fragezeichen in deinem Kopf, oder? Was ist denn für den Freude? Ist das überhaupt sein Ernst? War das jetzt ironisch, sarkastisch? Was will der damit ausdrücken? Weiß der überhaupt, was der darstellt? Weiß der, von was er redet? Oder? Das sind für mich alles nachvollziehbare Fragen, die in dir aufkommen würden, automatisch, weil es einfach nicht übereinstimmt. Diese drei Kommunikationskanäle stimmen in nichts überein. Ich bin eher an mich zusammengekauert, schüchtern, guckt euch gar nicht an dabei, mit einem ernsten Gesicht und sagt euch was von Freude, die meine Stärke ist. Hä? Ja? So, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das wahrzunehmen, dass wir schauen müssen, wie diese drei Ebenen miteinander in Einklang kommen. Und das kann man lernen. Du hast gestern Abend was von Fleiß gesagt. Ich will euch herausfordern, ich finde, wenn Gott sagt, wir haben die Ehre, Menschen das Evangelium, sein Wort weiterzugeben, dann darf uns das auch richtig was kosten. Und weißt du, wie du das am besten lernst? Zwei einfache Methoden. Du predigst zu Hause vor deinem Spiegel oder du nimmst dich mit dem Handy selbst auf. Und dann schaust du mal, wie dein Gesicht und deine Körpersprache aussieht, wenn du über die Freude am Herrn, die deine Stärke ist, redest. Ja? So lernt man das, nicht anders. Oder du predigst zu Hause, also Ehepartner, ja, ne, also kann auch Ehen belasten. So, ne? Also wir sind immer sehr ehrlich miteinander. Manches Feedback von Julie hat jetzt im ersten Moment nicht zum Frieden beigetragen innerhalb unserer Ehe. Ja? So will ich euch auch ein bisschen ehrlich warnen. Aber natürlich kannst du auch vor deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin predigen und dich dann mal einfach so unter diesem Aspekt dir ein Feedback einholen. So, ja. Lasst uns in aller Ehrlichkeit auch ermutigend bleiben, wenn wir diesen Weg wählen. Ja? Aber es gibt Methoden, wo ich wirklich lerne, okay, es ist eher, ich wirke eher so. Bei mir ist etwas, was ich weiß, wenn ich einfach nur nachdenklich bin oder ich denke, ich bin neutral, schaue ich eher ernst. Hier gibt es Bibelschülerinnen, die haben mich erlebt und es ist so. Und das ist total wichtig, das zu verstehen. Ihr habt einen Mike Rockner bei euch, der schaut eher immer fröhlich. Und ich sollte wissen, was ist meine Grundausstrahlung? Ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich immer eher ernst schaue. Ich sollte das nur wissen. Ja, es ist total wichtig, das zu wissen, damit ich weiß, ich muss nicht noch mit einem ernsten Blick zusätzlich Dramatik und Spannung und eine Wichtigkeit herbeischwören, sondern der normale, neutrale Blick von mir reicht für die allermeisten meiner Zuhörer schon aus. Okay, ich soll hindern. Mario, mein Kader, ich soll hindern. Ja, so, das heißt, ich muss eher darauf achten, wo lächle ich mal, wo kommt es freundlicher, wo kommt es leichter rüber bei meiner Persönlichkeit. So, von daher hat es auch ganz viel damit zu tun, wie reflektiert bin ich. Ja, wie gut kenne ich mich und meine Außenwirkung selbst. Du solltest auch wissen, ob du eher so jemand bist, der auf der Bühne fast mit dem Lasso eingefangen werden muss. Ja, so, weil du... Also ich war früher so, mir hat mal ein Pastor, der mich eingeladen hat, gesagt, das nächste Mal war alles super, deine Predigt, aber das nächste Mal setze ich mich mit Lasse in die erste Reihe, weil manchmal muss man dich einfangen. Oder ob du eher der bist, der
Frozen vor den Leuten steht. Beides hat Vor- und Nachteile, wie wir uns denken können, okay? So, mir hilft heutzutage, damit jetzt hier ne, mit einer Kamera ist es ja nochmal wichtig, dass ich eben nicht so der bin, den man immer einfangen muss. Wisst ihr, was mir hilft? Es soll ja praktisch sein. Das hier hilft mir. Die Hand am Pult. Die Hand auf meiner Bibel. Ich habe einen Kontakt zu dem Ort, an dem ich jetzt möglichst ungefähr bleiben sollte. Hilft mir, habe ich mir angewohnt. Ich habe gemerkt, ich brauche sowas. Ich muss einen spürbaren Kontaktpunkt schaffen, sonst vergesse ich das immer wieder. Ja? Und so einfach sich selbst zu kennen und auch da zu gucken, hey, wie wirke ich auf Menschen und was macht das? Wir gehen noch einen Schritt weiter, sind immer noch bei diesem, der Sender, die Botschaft und der Empfänger. Und es gibt ein Kommunikationsmodell von einem Friedemann Schulz von Thun. Wer hat davon schon mal gehört? Ah, Hammer. Wollt ihr es erklären? Die Quadratur der Nachricht heißt es und ich finde das was richtig Spannendes. Ich breche das runter, das ist ganz einfach zu verstehen. Was sagt Friedemann Schulz von Thun? Er sagt, bei jeder Aussage gibt es quasi vier Grundarten von Zunge, wie ich das reden kann. Und es gibt vier Arten von Ohren und immer auf einem Ohr, einem dieser Arten höre ich es deutlicher. Ich mache euch ein Beispiel. Meine Frau und ich fahren Auto. Da ist es bei uns meistens so, dass ich fahre. Ich bin ja so ein Typ, ich kann überall so rumgucken. Ne? Dann kriege ich manchmal eben nicht mit, wenn die Ampel wieder grün ist. Ja? Und dann kann meine Frau als Beifahrerin einfach sagen, es ist grün. Es gibt einen Sachinhalt, oder? Also einfach eine sachliche Information. Diese Ampel war rot und jetzt ist die von orange, gelb-orange auf grün gewechselt. Einfach ganz neutral eine Sachinhaltsebene. Es gibt aber auch eine Selbstoffenbarungsebene. Also das heißt, Julie könnte mir damit was Bewusstes mitteilen wollen. Du Träumer, du in der Gegend rumschauer, du nicht bei der Sache seiender. Oder einfach nur, ich helfe dir halt einfach. Also irgendeine Art Selbstoffenbarung. Es gibt als drittes die Beziehungsseite, Zunge, Ohr. Wir haben als Ehepaar nun mal eine spezielle Beziehung, ne? Eine sehr intensive. Und auch auf der Beziehungsebene kommt etwas an. Und das ist richtig spannend. Also je enger du mit jemandem bist, desto höher ist die Chance, dass du es mit der Beziehungszunge sagst und dass es auf dem Beziehungsohr gehört wird. Ja? Also sie könnte mich in dem Beispiel, fällt mir gerade nichts Gutes ein, wie sie mich ermutigen wollte, wie sie mir auf Beziehungsebene was Positives damit mitteilen würde, außer so, ich bin diese treue Helferin an deiner Seite, ja, das mache ich voll gerne für dich, da kannst du schön weiter träumen, wenn die Ampeln auf rot sind, ja, ich gebe dir immer rechtzeitig den Hinweis, okay, das wäre vielleicht das Positive, mir fallen mehr negative Beispiele ein, aber die lasse ich jetzt mal in deinem Kopf entstehen. Und das vierte und letzte ist der Appell. Fahr endlich los. Spannend ist, wenn sie auf der Beziehungsebene, meine heilige Frau, einfach sich nur als diese göttliche Hilfe an meiner Seite einfach wieder hätte nützlich machen wollen. Ach, mein Mann, der darf schön träumen, ich bin ja da, ich bin ja aufmerksam. Und ich höre aber auf dem Appellohr. Und ich höre einen Befehlston, vielleicht sogar noch. Und es ist richtig spannend, sich Gedanken zu machen, gerade bei, sag ich mal, Spitzenaussagen in Predigten. Wie will ich die rüberbringen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mit welcher Zunge spreche und dass ein Großteil meiner Leute es mit welchem Ohr hört? Ich finde Gemeinde richtig spannend. Was haben wir, wenn ich in meiner Heimatgemeinde predige, was haben wir da oft für eine Gemengenlage? Ich habe oft Familie, also Frau, Kinder dabei, Leute, die mich durch und durch kennen. Dann vielleicht weitläufige Verwandte, Freunde. Und dann habe ich aber auch, wenn die Gemeinde eine gewisse Größe hat, auch vollkommen Fremde vor mir sitzen. Und das macht es halt eben spannend, dass die gleiche Aussage ja von allen gehört wird. Nur die Chance, dass sie es alle auf einem dieser vier Ohren hören, relativ groß ist. Und deswegen sollten wir, glaube ich, sehr sensibel sein zu schauen, wie ich Dinge betone. Wenn eben meine Frau nicht mir sagen will, fahr dich los, dann sollte sie es auch genau so nicht sagen, wie ich es gerade vorgemacht habe. Weil das ist die Chance, dass ich dann nur genau das höre, du Schläfer, fahr jetzt endlich. Ja, ziemlich groß, oder?
So, das heißt, sie könnte es in einem anderen Tonfall mit anderen Worten anders ausdrücken, dass die Chance viel, viel größer ist, dass ich es nicht einfach als Appell verstehe. Macht das Beispiel Sinn? Könnt ihr das nachvollziehen? Ihr Lieben, es geht darum, dass die gute Botschaft des Wortes Gottes möglichst gerne angenommen wird, okay? Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns über solche Dinge Gedanken machen. Wir könnten jetzt ganz viel über Sprache und Rhetorik und Methoden sprechen, aber ich mache mal so zwei einfache Beispiele, wo ich auf der Bibelschule gemerkt habe, dass nicht viele wissen. Es heißt im Deutschen der König der Könige. Wer wusste das? Es heißt richtig auf Hochdeutsch der König der Könige. Wer wusste das? Okay, es gibt 2, 3 Hände, 4, 5. In Deutschland spricht man IG grundsätzlich weich aus. In dem Moment, wo nur ein Buchstabe drankommt, wird es hart ausgesprochen. Jetzt kannst du sagen, boah Mario, ich will euch nur so ein bisschen sagen, ich glaube, Klarheit in Sprache hilft. Ist jetzt je nach Kontext auch ein bisschen verschieden, aber trotzdem. Ein anderes Beispiel, das habe ich immer falsch gemacht. Ein Gleichheitsverhältnis in wie auszusprechen und ein Ungleichverhältnis als. Ich mache ein Beispiel. Ich bin wie Helmut, ehemaliger Mitarbeiter des Glaubenszentrums. Ich habe weniger Lebenserfahrung als Helmut. Okay? Also das Gleiche ist, wir waren beide im Glaubenszentrum, da nennen wir ein Wie. Und das andere ist, Helmut ist biologisch schon rein älter als ich und hat schon deswegen allein mehr Lebenserfahrung. Ja, er hat einfach mehr Lebenserfahrung als ich und deswegen als. Das sind so Kleinigkeiten, ich will euch nur einen Blick machen, man kann da sehr viel lernen, wie gute Kommunikation und verständliche Kommunikation stattfinden kann. Genau. Wir kommen gleich zum richtig schönen Beispiel eines Kommunikationsmeisters, aber vorher will ich das nochmal veranschaulichen. Also wir senden analoge und digitale Signale. Also analog ist eigentlich all das, was nonverbal ist, was man sagen kann, was die Beziehungsebene dann ausmacht, und digital das überwiegend verbale, die Inhaltsebene, wobei man da auch sowas wie Tonfall und Lautstärke oder Pausen so einbauen kann. Wichtig auch für euch zu wissen, Räume kommunizieren. Wusstet ihr, dass ein Gottesdienstraum kommuniziert, ohne dass du was redest als Prediger? Weißt du, dass deine Kleidung kommuniziert? Kleidung schafft Nähe oder Distanz. Wusstest du das? Wenn ich jetzt hier stehen würde in Anzug und Krawatte und mit Krawattennadel und Manschettenknöpfen und so, ich weiß nicht, ob ihr das für angemessen und für nahbar empfinden würdet. Ich würde mich nicht drin wohlfühlen, das ist die ehrliche Antwort erstmal. Ja, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also Kleidung kommuniziert auch. Ich war zum Predigertrainingstag in München eingeladen, einer Gemeinde, und die hatten bei ihrem Rednerpult vorne die Jahreslosungen stehen. Wisst ihr, was die dieses Jahr ist, die Herrnhuter Jahreslosung? Prüfet alles. Genau. Und das Gute behandelt. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo als Prediger du vorne stehst, kommuniziert das Ding die ganze Zeit mit dir mit. Ist dir das bewusst? Also ist dir das bewusst? In meiner Heimatgemeinde, die Gemeinde Alte Gottesdiensträume, wie ich groß geworden bin, in solchen Lettern, in solchen Holzlettern, war vorne, du konntest es nicht, es war das Erste, was du wahrgenommen hast, wenn du in diesem Raum bist. Wachet, denn ihr wisset nicht, welcher Tag euer Herr wiederkommen wird. Amen, oder? Biblische Wahrheit, richtig Hammer, stimmt. Kann für Menschen, die zum ersten Mal diesen Raum betreten, sehr befremdlich wirken. Und du hast noch kein Wort gepredigt, du hast noch nicht mal mit der Moderation angefangen. Und der Raum kommuniziert schon sehr stark etwas, was vielleicht nichts mega leicht macht, dass das Herz weit offen ist, die gute Botschaft zu hören. Ja? So, also auch eure Gemeinderäumlichkeiten, Rednerpult, all das, das kommuniziert wird. Und man kann vereinfacht sagen, in dem Moment, wo beide Ebenen deckungsgleich sind, ist die Chance, dass eine klare, verständliche Kommunikation stattfindet, sehr groß. Und da, wo das eben nicht ist, also die Freude am Herrn ist meine Stärke Beispiel, man sagt so, dass die Botschaft, die eigentlich vom psychologischen Nebel, sagt man so, komplett verwirrt wird. Also dass Leute eigentlich nicht mehr wissen, was wollte der uns eigentlich sagen. Okay, ich habe das vorhin nur schlecht vormachen können, aber es gibt jemanden, den ich wirklich so als Kommunikationsmeister wahrgenommen habe. Nämlich der uns schon vorausgegangen ist, der liebe Reinhard Bonnke. Und wir schauen uns mal ganz kurz einen Clip an von ihm. Der geht nur so 1,5 Minuten. Das hat er so 4, 5 Jahre vor seinem Tod, war er in Kassel nochmal eingeladen. Und da wurde er damit konfrontiert, dass er sich in Deutschland so oft anhören darf, wie laut er doch wäre. Okay, so deswegen heißt dieser Kurzclip bloß nicht zu laut. Eindrücklich, oder? Und es geht jetzt nicht darum, also das hat ja auch mit natürlichem Talent zu tun, das ist mir total klar. Ja? Also es muss jetzt niemand sagen, boah, wenn das die Messlatte ist, ich werde nichts mehr von diesem Wort hier weitergeben. Okay? Darum soll das nicht dienen, sondern es soll uns helfen, hey, wir können sprachlich uns weiterentwickeln. Und was hilft? Lesen hilft und gute Rhetoriker anzuhören hilft auch. Das ist einfach ein Fakt. Das sind zwei ganz einfache Beispiele, wie ich rhetorisch besser werden kann, wie ich ein besserer Kommunikator werden kann. Ja, indem ich lese und indem ich mir Menschen mit einer guten Rhetorik immer wieder anhöre. Und auch dann vielleicht mal weniger auf den Inhalt achte, sondern mehr darauf, wie sie es machen, wie sie es ausdrücken, was für sie Hilfen sind. Jetzt wird es ein bisschen sich anfühlen wie Deutschunterricht. Okay, ich warne euch vor, aber das haltet ihr aus, okay? Da kommen wir durch, das schaffen wir. Ich bin zu weit. Ja, hier. Es geht nochmal ein bisschen um Sprache. Und ich gehe mal auf einige dieser 12 Punkte ein. Satzlänge. Man sagt beim gesprochenen Wort, dass kein Satz länger als 12 Worte sein sollte. Also ich sage dir, werde kein Paulus. Ich durfte im Theologiestudium die paulinischen Briefe übersetzen, du drehst am Rad, wenn du kein Griechisch-Genie bist. Ey, der hat Sätze, die gehen über 5 Verse und da ist weit und breit kein Punkt zu sehen. Nebensätze und Verschachtelungen und du checkst nicht mehr, was bezieht sich denn auf was. Wie gesagt, geschriebenes Wort. Ich kann es lesen und wiederlesen und wiederlesen. Bitte sprich so nicht. Ja? Nutze kurze, prägnante, deutliche Sätze. Also Nebensätze dürfen gebildet werden, aber es sollten nicht 7 sein. Okay, der eine reicht. Dann die Wirkung von Wortarten, Substantiven, Nomen. Ja? Ich mache euch ein Beispiel. Die sind einerseits, drücken die etwas Starkes und Beständiges aus, was Kraftvolles, und andererseits machen sie eine Botschaft starr. Da gibt es keinen Spielraum. Mach ein Beispiel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war ein Satz, der hat fast nur Substantiven bestanden. Habt ihr es gemerkt? Und das hat Power, oder? Wenn wir das glauben. Also das sind Statements. Das ist eine Klarheit, eine Stärke, was Kraftvolles. Aber wenn du Predigten raushaust mit lauter solchen Sätzen, dann ahnst du vielleicht, wie du rüberkommst und du ahnst vielleicht auch, wie du dir da zu folgen ist. So, das heißt auch da in der Vorbereitung drauf zu schauen, wie bilde ich meine Sätze. Verben machen Dinge lebendig, bringen sie in Bewegung, machen Kommunikation lebendig, kommt beim Zuhörer an, okay, da ist ein Fluss drin und da kann ich immer wieder einsteigen und das kann ich auch mit meinen eigenen Gedanken fort- und weiterführen. Das ist nicht einfach nur Ja und Arm, Punkt. Wenn ich es so nicht nehme, dann bin ich raus. Ja, sondern ich kann damit weitergeben. Adjektive malen dir ein Bild. Mal den Zuhörern Bilder. Ihr Lieben, lest die Gleichnisse Jesu. Das sind perfekte Beispiele aus dem Wort Gottes. Es wurden ganz einfache Bilder gemalt, die die tiefsten Wahrheiten mitvermittelt haben. Oder? So, Jesus kannte seine Zuhörer, er wusste genau, was ist ihre Lebensrealität. Und er hat ganz natürliche Beispiele genommen, um die tiefsten Wahrheiten vom Reich Gottes, von seinem Königreich, von seiner Herrschaft rüberzubringen. So, mal mit Adjektiven Bilder. Konjunktionen sind im Normalfall ein Hinweis darauf, wie lang deine Sätze sind. Oft zumindest. Wiederholungen. Ich bin totaler Freund davon, Dinge zu wiederholen. Im Glaubenszentrum habe ich so einen Beurteilungsbogen entworfen, weil die haben dann auch predigen dürfen, die Schüler, zweimal im zweiten Schuljahr. Und es gab die meisten Punkte auf die zentrale Aussage der Botschaft, auf die Kernaussage. Und ich war manchmal sehr ungnädig, wenn ich die einmal gehört habe in der Predigt. Wo ich gesagt habe, das ist deine Kernaussage? Ja, so einmal genannt. Sorry, wenn ich da gerade irgendwo hängen geblieben war mit meinen Gedanken, ich habe die gar nicht mitbekommen. Das heißt, wenn ich eine Kernaussage habe, ich habe mal gepredigt über die Kraft von Gemeinschaft und da war meine Kernaussage, statt einsam, gemeinsam, Hoffnung, Leben. Statt einsam, gemeinsam, Hoffnung, Leben. Kurz, prägnant, wiederholend. Wo ich gesagt habe, wenn die nichts mit nach Hause nehmen, den Satz nehmen die mit nach Hause. Kann auch helfen, dass man mitsprechen lassen. Helmut, du hast uns gestern, ne, wir haben gemeinsam Wort Gottes gelesen. Auch das würde ich nicht inflationär machen. Also lass nicht deine halbe Predigt wiederholen von deinen Zuhörern. Ich glaube, das hat auch der wenigste hat da Lust drauf. Aber das hilft, Leute zu aktivieren. Ja, lass sie was Prägnantes mitsprechen. Ganz wichtige Sache. Okay, das heißt, wiederhole Dinge, wo du sagst, die sind elementar wichtig. Sag die ja nicht nur einmal in deiner Predigt. Bitte, wiederhol die. Wie lernen wir Vokabeln? Die wenigsten, weil sie einmal gelesen haben oder einmal gehört haben und jetzt weiß ich es. Sondern die meisten durch Wiederholung. Also in der Predigt, Highlighte, Kernaussagen, die zielführend sind, durch Wiederholung. Thema Fremdworte. Provokativer Satz von mir. Willst du glänzen oder verständlich sein? Ganz schlimm dann, wenn man Fremdworte nutzt, die gar nicht passen. Das ist so Worst Case. Also willst du glänzen oder verständlich sein? Das heißt nicht, dass man nicht auch mal ein Fremdwort nutzen kann, aber sei dann sicher, das ist allen bekannt, sonst erklär es in ein, zwei kurzen Sätzen. Wenn du sagst, das Fremdwort drückt aber etwas aus, was eigentlich hilft für das, was ich primär rüberbringen will, dann nutze es, aber erklär es in ein, zwei kurzen Sätzen, damit du auf Nummer sicher gehst, das hat jemand verstanden, hat jeder verstanden. Und jetzt kommt mein Lieblingsbegriff, bei dem ich manchmal in der Gefahr bin, ein bisschen Puls zu kriegen. Ich bin ein Erzfeind, ein Bekämpfer von kananäischer Sprache. Ich finde es furchtbar. Und ich sage, die braucht kein Mensch auf dieser Erde. Nicht einer. Also, warum gehe ich nicht auf einen Ärztefachkongress? Ja, weil ich weiß, ich verstehe nur Bahnhof. Ich werde nichts verstehen. Ich habe keine Ahnung von denen ihrer Sprache, von Medizin, nichts. Aber wenn ich predige, will ich doch, dass egal wer vor mir ist, dass er mich versteht. Und wenn wir nachher das Opfer einsammeln, fragen sich gegen ferne Menschen, wen wir killen vorher. Das wäre zumindest für mich eine logische Assoziation. Die wollen Opfer einsammeln. Oh, wird es jetzt bedrohlich für mich? Ich hau lieber ab. Also würde ich in einem öffentlichen Gottesdienst niemals sagen, das Wort, niemals. Hey, wir leben als Kirche auf der Basis von freiwilligen Spenden und der Herr freut's, wenn du freigebig bist, wenn du von Herzen gerne gibst und hier ist die Möglichkeit, du kannst was spenden. Und das sind die Arten. Aber du willst keinen killen, oder? Aber es könnten Leute verstehen. Nächstes Lieblingsbeispiel von mir. Mathilde gibt jetzt Zeugnis. Was gibt die? Kommt die mit ihrem Schulzeugnis nach vorne und zeigt, was für eine tolle Schülerin sie ist oder warum sie sitzen geblieben ist? Hey, wir haben heute Mathilde bei uns und die hat was richtig Schönes mit Jesus erlebt und das finden wir heute so ermutigend und passend und glauben, Gott will das gebrauchen. Deswegen, Mathilde, komm doch mal nach vorne, erzähl mal dein Erlebnis mit Jesus. Versteht jeder Mensch, ob der schon einmal in der Kirche war, noch gar nicht oder tausendmal. Versteht jeder. Ich meine auch solche Dinge wie, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Das wäre jetzt der gleiche Test, wenn ich jetzt mit dem Mikro rumgehe und frage, ich weiß, ihr zuckt 90% zuckt zusammen, was das bedeutet. Das ist ja wahr, aber kannst du das runterbrechen in der Predigt? Kannst du das einfach erklären, dass das jeder versteht? Egal, ob der das selbst hier drin schon mal gelesen hat oder nicht. Und wisst ihr, was schlechte Erklärungen sind, wenn ich das Wort mit dem gleichen Wort erklären will? Ja, kalt ist halt, das ist so kalt, ne? Also so, hä? Das hilft nicht so viel. Also, wenn du Verkündiger des Wortes bist, solltest du dich mit Sprache beschäftigen, dich mit Sprachen auskennen. Floskeln ist auch was richtig Lustiges. Ich habe auch meine Floskeln, vielleicht habt ihr sogar schon welche entdeckt. Floskeln können, wenn Leute einem nicht kennen, absolut zu Missverständnissen führen. Und die Gefahr ist, dass du sie inflationär gebrauchst, viel zu häufig gebrauchst. Ich kannte mal oder kenne jemanden, der hat ganz oft gesagt, denk nur nicht. Das finde ich eine richtig spannende, aber auch gefährliche Floskel in der Verkündigung. Je nachdem, wie gut ich die Person kenne, ich weiß, hier sitzen manche, die kennen die Person, finde ich, das lässt ganz schön viel Interpretationsspielraum. Wieder auch dieses Ding, mit welchem Ohr höre ich das? Was könnte der damit meinen? Imperative. Du darfst auch mal ein Jakobus sein. Aber permanent im Jakobus-Style zu predigen, ich leite eine Teaching-Group in unserer Gemeinde, 14-tägig, und da gehen wir den Jakobusbrief durch. Und es sind 14-tägige Häppchen, ja, da können wir die immer 14 Tage neu verdauen und dann treffen wir uns wieder und gehen weiter. In dem Style zu predigen, auch da wieder dieses Bild, ob da die große Masse das sehr bereitwillig annimmt. Ja, also Jakobus ist ja sehr imperativ, imperativ, imperativ. Ja, so. Ist wertvoller Inhalt, wertvolles Wort Gottes, aber in der Verkündigung darauf zu achten. Und noch eine Sache, wenn wir schon Imperative nutzen, ist, ihr solltet schlechter als wir sollten. Hast du was gemerkt? Also ihr solltet, könnte automatisch mitkommunizieren, ich brauche ja nicht mehr, ich habe ja schon. Ich habe es schon raus, falls du es nicht gecheckt hast. Aber ihr, ja, also ihr armen Schäfchen, ihr solltet noch. So, das heißt, ich versuche darauf zu achten, wenn ich Imperative nutze, dass ich in der Wir-Form spreche. Und manchmal sage ich sogar, ich habe erkannt, dass ich dieses oder jenes sollte. Wer gut zuhört, weiß genau, ah, wenn Mario das erkannt hat und sollte, gucke ich mal, ob das für mich auch was wäre. Ja, also auch da wirklich zu schauen, wie nutze ich Sprache und wozu neige ich mehr und wozu weniger. Ich schließe mal mit Zitaten. Zitate als Würze sind gut, aber die Menschen sollten merken, das ist deine Predigt. Und nicht eine Predigt, die du aus 84 Zitaten zusammengestellt hast. Okay, macht das Sinn? Ja, also Zitate sind gut. Ich habe auch mit 3 Zitaten begonnen, um ein bisschen Vorgeschmack auf das Thema zu geben. Aber es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier nur noch Menschen zitieren würde. Ja, auch wenn das jetzt keine Predigt, keine klassische gerade ist. Okay, das mal so zu diesem Punkt Kommunikation. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen so vermittelt, dass ihr sagt, ich will da gerne ein bisschen dazulernen. Und wie gesagt, nie unter diesem Druck, ich muss so werden wie der oder jene, sondern Gott geht mit dir seinen Weg. Aber bist du als Verkündiger bereit, als jemand, der predigen darf, auch darin lernen und wachsen zu wollen? Und ich glaube, das ist absolut nicht ungeistlicher, als hierin lernen und wachsen zu wollen. Es ist nicht ein Ausspielen des einen gegen das andere, sondern beides gehört dazu. Wir hatten es gestern davon, wissen wir, was unser Teil ist und was Gottes Teil ist. Und ich glaube, wir dürfen da wirklich wachsen. Okay, ich würde jetzt einen Schritt weiter gehen und den habe ich mal mit dem Titel Gemeindeexegese überschrieben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Kennst du vielleicht, dass man eine Exegese bei Texten machen könnte, also die genau anschauen. Aber ich will euch ein Stück weit mit hineinnehmen, warum glaube ich, dass das extrem wichtig ist. Es gibt in der Predigtlehre so diese Grundidee, das Predigen ist wie so ein amerikanischer Volkstanz, Circle Dance, wo es um den Prediger, die Dogmatik und die Gemeinde sich immer wieder kreist. Ja? Also das ist der Prediger, da ist die Dogmatik, die Botschaft und die Gemeinde. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine Zuhörer gut kenne. Wir wissen das eigentlich auch. Ich habe oben in den Räumen gesehen, ihr habt hier verschiedene Kindergruppen in der Gemeinde, ist das richtig? Ja, verschiedene Altersgruppen. Und ich bin mir sicher, dass bei den 2- bis 3-Jährigen man Botschaften anders rüberbringt als im Teenkreis oder bei den Jugendlichen. Ich bin mir 100% sicher. Das wäre auch töricht, das nicht zu tun. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass wir wirklich unsere Zuhörer gut kennen. Wenn du in der Gemeinde predigen darfst, ich will dich herausfordern, wie gut kennst du die Gesamtgemeinde? Sitzt du immer nur mit den Gleichen? Hörst du immer nur von den Gleichen? Bist du immer nur in deiner kleinen Subkultur innerhalb der Gemeinde und kennst eigentlich 80% der anderen gar nicht? Fände ich schade. Fände ich sehr schade. Sondern ich glaube, Jesus hat immer echtes Interesse gezeigt an den Menschen, denen er dienen durfte und denen er begegnet ist. Und Jesus wollte die wirklich kennen. Er hat ihnen zutiefst Fragen gestellt, was sie sich wünschen. Und ich will dir die Frage stellen, wenn man es mal als Kananäisch sagt, ja, ein Diener am Wort bist, hätte jetzt ein Externer nicht verstanden, dann solltest du aus meiner Sicht zuerst ein Diener an den Menschen sein, indem du die Menschen wirklich kennen und lieben lernst. Und zwar möglichst viele aus der Gemeinde und nicht nur immer die gleiche Gruppe. Ich habe das auch oft Bibelschülern versucht zu sagen. Es ist cool, wenn du immer mit deinen Buddies beim Mittagessen sitzt, aber dann ist dein Horizont die 3 Buddies über 2 Jahre Bibelschulzeit. Da sind aber noch 100 andere. Ich finde es eigentlich schade, wenn du 97 verpasst hättest, weil du immer nur mit deinen 3 Buddies bist. Und schon gerade als welche, die wir was weitergeben dürfen. Also, es ist also auch ein riesiger Unterschied, ob ich in meiner Heimatgemeinde predige, wo ich hoffentlich sehr viele Menschen richtig gut kenne, oder ob ich als Gast irgendwo fremd eingeladen werde. Ihr Lieben, ich könnte euch jetzt mal ein paar Telefonnummern von Gemeindeleitern geben, die mich zum ersten Mal zum Predigtdienst eingeladen haben. Ich nerve die, wirklich. Ich nerve die richtig krass. Ich sage denen, ich will alles wissen über deine Gemeinde. Wirklich. Ich sage, wer sitzt da sonntags drin? Wie viele langjährige Christen, wie viele Frischbekehrte, wie viele, die noch gar nicht bekehrt sind? Habt ihr im Schwerpunkt junge Familien? Habt ihr im Schwerpunkt Ledige? Habt ihr im Schwerpunkt die 60-plus-Generation? Gibt es von euch Predigten online? Okay, ich höre mir 1-2 Predigten an von denen. Wirklich. Bei jeder Gemeinde, wo ich zum ersten Mal wird mindestens 1-2. Höre ich mir an. Und ich löcher denjenigen, der mich einlädt, weil es mir ein Riesenwert ist zu sagen, ich will schon möglichst viel über diese Menschen wissen, denen ich jetzt dienen darf. Weil ich will die Chance, dass das, was ich sage, dass es ankommt, ich will, dass sie möglichst hoch ist. Bei allem Gottvertrauen, bei allem, wo ich weiß, ich bin abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes, das ist ganz klar. Aber ich will alles Mögliche über die wissen. Und ich weiß wirklich, ich habe schon manchmal dann zu Gemeindeleitern am Telefon gesagt, ich glaube, ich nerv dich gerade, oder? Und dann kam auch schon manchmal, ja, schon. Also okay, das musst du jetzt in Kauf nehmen, wenn du mich als Prediger haben möchtest. Ja, also ich will möglichst viel über diese Menschen wissen. Wenn ich mir anschaue, und wir machen das jetzt gleich ganz praktisch, Predigten aus dem Wort Gottes, ganz bekannte Predigten, dann sehe ich, dass die Menschen, die dort gepredigt haben, dass sie ihre Zuhörer sehr, sehr gut kannten. Ich mache mal 4 ganz bekannte Beispiele. Ich habe hier auf der Folie 3 stehen, aber ich habe ein 4. ergänzt, okay? Also, ich fange mal an mit der Bußpredigt von Johannes dem Täufer, Matthäus 3 unter anderem. Wer kam zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen? Wer kam? Kamen die von überall aus der Welt her? Juden? Ja. Also, Johannes fängt auch da an mit dem Propheten Jesaja und so weiter und, predigt Buße und Umkehr. Er setzt an in der Tora, weil er weiß, hier sind Leute aus Judäa, Jerusalem, Umgebung und die lassen sich taufen von mir. Die sind gekommen. So, er holt sie in ihrer Lebenswelt, man könnte sagen, in ihrem Wissen, bei dem, was sie kennen und verstanden haben, da holt er sie ab. Und das ist bei allen gleich. Und das ist was, wo ich finde, was wir so lernen sollten, als Menschen, die predigen dürfen. Also was ist die Lebenswelt der Leute, zu denen ich spreche? Guck mal, ich mache mal ein Beispiel. Und ich glaube, eigentlich mögen, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der das mag. Magst du es, wenn du einkaufen bist oder irgendwie gemütlich durch die Stadt schlenderst? Also ich bin immer mal in Hannover. Und an jeder Ecke dir irgendjemand erzählen möchte, was du brauchst. Sorry, ich sage das jetzt so, weil es ist so, ich hasse das. Wenn ich einen neuen Handyvertrag will, weiß ich, wie ich das hinkriege, um einen neuen Handyvertrag abzuschließen. Wenn ich eine neue Brille will, weiß ich das auch. Und wenn ich irgendwie ADAC-Mitglied werden möchte, dann weiß ich das auch. Ich will die alle nicht, dass die auf mich zukommen, weil ich habe immer den Eindruck, die wollen mir etwas überstülpen, was mich überhaupt nicht interessiert und wo ich die überhaupt nicht dazu brauche. Und wisst ihr was, ich glaube, als Prediger werden wir ganz oft so. Auch bei gläubigen Christen, weil wir ihnen nicht den Eindruck vermitteln, hey, ich kenne deine Lebenssituation, ich ahne, wo du drin steckst und ich hole dich ab aus deiner Lebenswelt. Und da lass uns doch schauen, was hat Gott in sein Wort da für dich, was dir eine Hilfe ist. Vielleicht hast du es noch nicht erkannt, dass du da diese oder jene Hilfe gebrauchen könntest, aber ich hole die Leute ab. Und das finde ich ist für mich das biblische Vorbild für uns Menschen, die wir predigen. Dass Jesus und die Apostel und alle die, dass sie wussten, in welcher Lebensrealität stecken diese Menschen. Und sie haben die aufgegriffen. Die Bergpredigt, auch ganz spannend. Die Bergpredigt von Jesus, es gibt einen engen Zuhörerkreis und einen weiten. Auch das gibt es in unserer Lebensrealität. Das heißt, da waren ja die 12 Jünger, das ist der enge Zuhörerkreis, aber dann war diese ganz große, nicht sehr genau definierte Volksmenge. Ja? Und Jesus wusste, dass er zu beiden Gruppen spricht. Ich habe letzten Sonntag eine Predigt gehalten und da war das Thema, wo Identität ein Zuhause findet. Und ich habe über eine dreifache Vaterschaft gesprochen, die helfen kann, dass Identität ein Zuhause findet. Ich habe über Gott den Vater gesprochen, ich habe über natürliche Vaterschaft gesprochen und ich habe über geistliche Vaterschaft gesprochen. Weil das sind für mich die drei Arten, Ebenen von Vaterschaft, die ich aus dem Wort Gottes erkenne. Und mir war bewusst, dass ich in dieser Predigt primär die Männer anspreche und Väter. Das war mir bewusst, das war auch meine Zielgruppe. Weil ich glaube, dass Gott Männern, Vätern etwas ganz Besonderes gegeben hat, was identitätsstiftend ist für jedes Kind. Amen. Deswegen sind wir nicht besser, nicht mehr wert als unsere Ehenfrauen, aber ich glaube, gerade was Identität betrifft, vom Wort Gottes her hat Gott uns Vätern etwas gegeben, wo wir eine Aufgabe haben. So, das heißt, ich hatte ein gemischtes Publikum vor mir aus Männern und Frauen, aber ich habe gezielt Väter angesprochen, aber ich habe auch immer wieder die Frauen abgeholt, indem ich auch ganz deutlich ihnen etwas zugesprochen habe, weil es nicht darum gehen sollte oder nicht annähernd rüberkommen sollte, dass sie weniger wert sind, dass wir sie weniger brauchen, dass das, wofür sie wichtig sind, was wir in der Kindererziehung und in der Familie nicht annähernd ersetzen können, das ist keine Wertung drin. Aber mein Schwerpunkt war, weil es um Identität ging, die Ehemänner und Väter anzusprechen. Okay? Und auch da finden wir, wie in der Bergpredigt, so das Vorbild. Ich kann eine kleine Gruppe innerhalb der Gemeinde ansprechen, ohne die ganze Gruppe aus dem Blick zu verlieren. Auch das ist, finde ich, etwas total Wichtiges. Und du darfst es sagen als Prediger, hey, wir müssen uns nicht den Stress machen, Sonntag für Sonntag sagen, ich muss für jeden was haben. Wisst ihr, was wir im Studium gelernt haben? Und ich finde das spannend. Im Studium hat unser Homiletik-Professor gesagt, in der Predigtlehre, der hat gesagt, pass auf, nehmt euch drei Personen aus der Gemeinde. Beide Geschlechter, unterschiedliches Alter, die ihr sehr gut kennt. Und habt in eurer Predigtvorbereitung immer diese drei Personen vor Augen. Er hat gesagt, die Chance, dass ihr einen Großteil der ganzen Gemeinde trefft, ist richtig groß. Und ich glaube, das stimmt, probier das mal aus. Also nimm dir mal einen Jugendlichen, einen jungen Erwachsenen, Frau, sage ich mal, nimm dir mal einen Familienpapa zwischen 40 und 50 vielleicht, wo das so langsam vielleicht schon ist, dass die Kinder oder sind schon aus dem Haus oder gehen raus, voll im Arbeitsleben, und nimm dir vielleicht noch mal jemanden 70, 80-Jährigen. Und hab die drei permanent vor Augen in deiner Vorbereitung. Die Chance, dass du den Großteil deiner Zuhörer an unterschiedlichen Stellen, aber dass du für jeden was Wertvolles hast, richtig groß. So ein Praxistipp. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja? Genau. Dann diese Gerichtshofpredigt, die ich vorhin schon genannt habe, in Athen im Areopag. Hey, Paulus kam nicht an als jemand, der was überstülpen wollte. Paulus war weise. Er wusste, dort ist dieser Glaube an diese verschiedenen Götter. Und genau dort holt er die Zuhörerschaft in ihrer Lebenswelt ab. Und wenn du das liest, wir können das mal kurz lesen, Apostelgeschichte 17, 22, 23. Ich finde das richtig mega, wie er das macht. Genau. Also, ich lese mal Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, hey, was ist, steckt da denn schon mal drin? Ich hab dich wahrgenommen. Hey, was für eine Wertschätzung, bevor Inhalt kommt. Ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ihr Lieben, das ist eine Meisterleistung aus meiner Sicht. Ich glaube, der hat sowas von Hunger und Interesse geweckt. Was, noch einen neuen Gott kennenlernen? Wirklich? Da gibt es noch einen? Ja, dieser eine stimmt, wir können ihn gar nicht definieren. Und du kannst den mir erklären? Wow, los geht's. Ihr Lieben, ich war schon immer Fußball interessiert, ja? Und früher gab es immer diese Sammelkarten, gibt es heute, glaube ich, noch zu EM und WM und diese. Hey, wenn jemand kam, hey, willst du mal gucken, wen ich noch habe? Denn du vielleicht, so, ja, sag her, will ich sehen. Vielleicht hast du auch noch einen, ja? So, das heißt, Paulus, ein Meister darin, den Leuten zu sagen, hey, ich habe geschaut, was macht euer Leben aus? Und er schätzt es wert und kommt aber dann mit dem, was er ihnen bringen kann, und weckt wunderbar Interesse. Und er kommt nicht als der aufstülpt, sondern als der aufgreift aus ihrem Leben und ihn jetzt den entscheidenden Gott nahebringt. Also, finde ich mega. Genau, und dann die Pfingstpredigt habe ich noch ergänzt, Apostelgeschichte 2. Ihr Männer von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnt, also Petrus spricht sehr genau die Menschen an, wir wissen, um wen es geht, und dann schaut, wie er es aufbaut, also faszinierend. Er zeigt ihnen die ganze Geschichte auf, er zeigt ihnen ihre Rolle darin auf, faszinierend. Okay, könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Die Zuhörer. Ich will noch einen Schritt weiter gehen, sonst hätte diese Überschrift nicht den Namen Gemeindeexegese verdient. Deine Zuhörerschaft hat Weltanschauung und Werte. Ob du das willst oder nicht, die hat jeder. Ich habe mal nur 6 Punkte aufgeführt, das könnte man noch ergänzen. Weißt du, wie deine Zuhörerschaft die Gemeinde sieht? Also Theologie, also wie die Gemeinde Gott sieht, sorry. Die Theologie, die Christologie, die Pneumatologie, ich habe mal nur so 3 Stichworte genannt. Glaubt die Gemeinde, dass die Gaben, die Geistesgaben Gottes noch heute wirksam sind, dass die heute noch frei ausgeteilt werden, wenn wir uns danach ausstrecken, dass sie Gnadengeschenke Gottes sind? Oder glaubt die Gemeinde, das hat aufgehört? Beides gibt's. Wäre ganz cool, wenn ich als Verkündiger das wüsste, ne? Was die Gemeinde glaubt. So. Wie sieht die Gemeinde den Menschen? Theologische Anthropologie. Sieht die Gemeinde den Menschen als, dass in uns nichts Gutes war, nichts Gutes in uns Menschen ist, dass wir per Geburt Sünder sind? Oder welches Menschenbild hat die Gemeinde? Wie sieht die Gemeinde die Natur? Theologie der Schöpfung. Wie sieht die Gemeinde die Zeit? Eschatologie. Wie sieht die Gemeinde? Wer gehört eigentlich zur Ekklesia? Was heißt eigentlich Ekklesia? Wer ist Teil der Ecclesia und wer ist vielleicht Besucher, Gast der Ecclesia? Wie sieht die Gemeinde ihren Auftrag? Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Dinge, die wir vor Augen haben sollten, weil ich mit Predigen Verschiedenes bewirken kann. Und ich habe in der Vergangenheit öfters erlebt, dass in verschiedenen Kontexten mir Leute gesagt haben, das ist mir zu theologisch. Wir müssen da jetzt nicht theologisch da diskutieren. Was brauchen wir in der Theologie? Ich habe dann oft ein bisschen provokant geantwortet, es gibt keinen Christen ohne Theologie. Jeder Christ hat eine Theologie, jeder. Die Frage ist, welche Theologie er hat. Aber es gibt keinen Christen, der keine Theologie, also es ist aus meiner Sicht eine komische Aussage, zu sagen, hör auf mit diesem Theologen, brauchen keine Theologie. Jeder hat eine Theologie. Jeder hat für sich Dogmen, Wahrheiten, für die er felsenfest steht, wo er sagt, ohne das ist für mich Glauben nicht Glaube. Die hat jeder. Nur die sind nicht immer übereinstimmend. Die sind nicht immer gleich. So, die sind verschiedenartig. Und deswegen ist es total wichtig zu wissen, okay, was ist denn die verbreitete Christologie in unserer Gemeinde? Wer ist Jesus? Was ist mit dem Werk am Kreuz? Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für uns in der Nachfolge? Und nicht so, ja, ist doch irgendwie für jeden klar. Ich glaube, wir sind oft so, ja, ist doch klar, oder? Weiß doch jeder. Nee, die Sachen sind eben nicht so klar. So. Nur weil wir die gleichen Vokabeln nennen, heißt es nicht immer, dass wir das gleiche Verständnis darüber haben. Habe ich im Lehrertreffen im Glaubenszentrum auch immer mal festgestellt. Da manchmal auch einen Begriff reingeworfen. Und dann, also mich würde jetzt mal interessieren, wer versteht denn eigentlich was darunter? Einfach um mal festzustellen, einfach das festzuhalten. Nee, wir verstehen unter dem gleichen Begriff nicht automatisch alle dasselbe. Selbst als Lehrer eines Werkes nicht. Und ich finde es auch vollkommen normal. Ich finde es überhaupt nichts Schlimmes, sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Ich finde, es sollte einem nur bewusst sein. Und als Prediger muss ich ja damit einen Umgang finden. Ja? Genau. Also, auch bei diesen 6 Punkten, auch so immer so ein bisschen die Frage, welche Predigtschwerpunkte, ist ja auch für Gemeindeleitung auch so spannend. Ich weiß nicht, ob man einen Jahresplan macht, ob man immer spontan, ob man jedem, der predigt, das offen lässt, was er predigt oder so. Ich finde es eigentlich schon gut, wenn man auch versucht, eine Breite abzudecken. Ich bin nicht gegen Predigtserien, gar nicht, wenn die nicht vielleicht 15 Wochen am Stück gehen zu einem Thema. Aber ich finde auch eine gewisse Breite zu haben, um zu allen diesen Punkten und nach weiterem immer wieder was zu sagen, total wichtig. Okay, warum sollte ich als jemanden, der Menschen das Wort Gottes weitergibt, diese Welt anschauen und Werte kennen? Weil ich glaube, sie müssen Auswirkungen auf die Ziele der Predigt haben. Und ich habe mal 4 Punkte aufgeführt, was Predigen kann. Predigen kann bestimmt noch mehr, aber auf die 4 möchte ich mal eingehen. Predigen kann die Vorstellungen einer Gemeinde bestätigen. Und das finde ich total wichtig. Ja? Also auch diese Erinnerung an diese Wahrheiten Gottes, die für uns fundamental wichtig sind, die wirklich eine Basis sind für unseren Glauben, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, ja? Die wir immer wieder bewusst aussprechen, wo wir Glauben aktivieren möchten, total wichtig. Ich finde es ein ganz wichtiger Part von Predigen, dass wir die Vorstellung der Gemeinde von dem, wie sie Gott und sein Wort sehen und verstehen, dass wir das bestätigen. Wäre aber schade, wenn wir beim Predigen immer nur da bleiben würden. Weil Predigen kann die Vorstellungen von Gemeinde auch erweitern und tut es hoffentlich. Kann tiefer gehen, kann weitergehen und ich nenne erstmal noch alle weiteren, kann auch falsche Vorstellungen einer Gemeinde klarstellen. Sehe ich das auch als ein Werk des Predigens? Dass ich feststelle, wow, in unserer Gruppe gibt es bei einzelnen Vorstellungen, wo ich merke, die entsprechen aus meiner Sicht nicht dem Wort Gottes, wo wir als Leiterschaft oder als Älteste, wie auch immer, sehen. Nein, das ist nicht das, was wir glauben, wie das in Gottes Wort gemeint ist. Und das heißt, auch da ist eine Art Überführung, dass ich sage, hey, dieses Thema, wir haben das durch mehrere Gespräche mitbekommen. Nein, das sehen wir aus diesen und jenen Gründen nicht so, sondern. Also falsche Vorstellungen können, sollten auch beim Predigen klargestellt werden. Und das Vierte, und das mag ich sehr, Predigen kann einer Gemeinde Welten zeigen, die sie sich nicht vorstellen kann. Am liebsten würde ich sagen, die sie sich noch nicht vorstellen kann. Ja, also kann wirklich auch was ausschmücken, vor Augen malen von dem, dass es immer tiefer gehen kann, dass Gott immer mehr hat für uns, wo wir auch da einfach die Menschen ermutigen können. Okay. Ich habe so den Eindruck, das ist schon recht erschlagend für einige, was ich auch verstehen kann, weil das auch von der Art her natürlich ein bisschen anders ist, wie ihr jetzt die letzten Einheiten wahrgenommen habt. Mein Ziel mit heute Morgen wäre ein Stück weit, und diese PowerPoint wird auch als PDF dann quasi in einem Skript sein, was ihr dann noch bekommt danach, dass ihr einfach vielleicht neuen Bewusstsein habt, was zum Predigen dazugehört. Und wirklich, ich glaube, so unser ganz natürliches Leben kann uns total helfen. Also ich weiß, ich kann mit meiner 11-jährigen Tochter auf eine Art und Weise über ein Thema reden, das sie versteht und wo sie offen ist zu hören. Und ich weiß auch, wie ich das machen kann, wie sie hundertprozentig nicht mal mit mir reden möchte, sich das nicht mal anhören möchte. Ja, so von daher, ich weiß das im Natürlichen und ich hoffe, wir sollten es als, oder wir haben das wirklich auf dem Schirm als diejenigen, die das Wort Gottes weitergeben dürfen, dass wir sagen, okay, uns ist wirklich wichtig, verständlich zu sprechen. Uns ist wirklich wichtig, die Zuhörer zu kennen und dass die Menschen spüren. Ich saß manchmal in Predigten, ganz ehrlich, wo ich mich gefragt habe, will der Prediger mir wirklich gerade dienen? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich habe mich das schon manchmal gefragt. Und bei mir ist das oft nicht, weil es zu hart ist. Ich glaube, ich kann mit klaren Ansagen, meine Persönlichkeit kann damit ziemlich gut. Ja, also da habe ich nicht so das Problem mit, auch im normalen Leben. Also sag mir ruhig die Meinung, ich mag das. Ja, so sag mir das ruhig ehrlich. Ich kann oft nicht so gut zwischen Zeilen lesen. Sag es mir gerade aus. Aber ich habe manchmal nicht wahrgenommen, dass mir da wirklich jemand dienen will, weil ich wahrgenommen habe, da predigt jemand von oben herab zum Beispiel. Da predigt jemand mit einer Herzenshaltung oder bei mir kommt an, ich hab's raus und du Dummerchen, hoffentlich checkst du es langsamer. Und ich weiß nicht, ob es viele Menschen gibt, die das schätzen, wenn man sich so fühlt während der Predigt. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Predigt nicht herausfordernd sein darf. Absolut. Wisst ihr, warum Predigt sogar fast immer aus meiner Sicht herausfordernd sein sollte? Weil ich finde, das Wort Gottes fordert mich heraus. Für mich ist es eine Herausforderung. Und ich bin jetzt 20 Jahre mit Gott unterwegs und es fordert mich gefühlt immer mehr heraus. Deswegen darf eine Predigt herausfordernd sein. Das ist nicht der Punkt. Richtig herausfordernd. Ja, die darf mir richtig was zum Knabbern geben. Aber umso wichtiger ist doch die Art und Weise, wie es bei mir ankommt. Wisst ihr, wenn mir heute jemand sagt, Mario, in 14 Tagen ist Berlin-Marathon, ich melde dich an. Dann sage ich, schlechter Witz, oder? Also kannst du malen, bei Kilometer 1,5 steige ich aus. Ja? Wenn mir aber jemand sagt, Mario, nächstes Jahr habe ich vor, einen Berlin-Marathon zu laufen und er weiß, ich habe auch schon angefangen zu joggen seit einiger Zeit. Und sagt, wäre das ein gemeinsames Ziel? Wo wir sagen, wir committen uns, wir beide, und sagen, wir trainieren jetzt so mit einem Jahr Vorlauf, dass wir da ankommen. Dann ist die Chance, dass ich sage, hey, habe ich Bock drauf. Eigentlich merke ich gerade, ich habe immer nur jemanden gebraucht, der mir sagt, hey, komm, zusammen schaffen wir das. Und ich finde, wenn wir predigen, sollte genau das ankommen. Es sollte genau das ankommen, hey, wir zusammen mit Gottes Gnade, mit seiner Hilfe, wir schaffen das. Komm, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, das zu erleben, was wir hier drin lesen, weil wir es glauben, weil es für uns eine Wahrheit ist. Und das wünsche ich mir, dass wirklich in allem herausfordern, und wie gesagt, der Marathon würde für mich eine Riesenherausforderung bleiben, auch mit einem Jahr Vorlauf. Ja, also der wird immer noch eine Riesenherausforderung. Aber 365 Tage geben mir ziemlich viele Optionen zu trainieren. Okay? Und ich glaube, Gott ist auch gnädig in dem, wie wir wachsen dürfen. Ja? Also Gott ist nicht der, dem es primär ums Tempo geht. Und ich glaube, das kam an dem Wochenende auch schon durch. Ja? Gott will uns Stück für Stück an die Hand nehmen, dass wir gemeinsam Dinge wachsen, in Dinge hineinwachsen dürfen, Dinge ergreifen dürfen. Und wenn Predigen rüberkommt, hey, da wollen wir doch zusammenhalten, oder? Da wollen wir uns ermutigen. Da wollen wir uns an das erinnern, was sein Wort sagt und was er für ein Leben für uns hat. Ich glaube, wenn das rüberkommt, dann darf es richtig herausfordernd sein, über welche Passage ich predige, über welches Thema ich predige. Richtig herausfordernd. Aber dann kommt an, hey, doch wir zusammen. Wir sind die Ekklesia. Wir sind die Gemeinde. Wir sind die, die in Gemeinschaft das erleben dürfen. Und das ist mein Wunsch, dass das ein Stück weit bei euch heute früh auch rübergekommen ist von meinem Herzen, dass ich glaube, dass wir uns da auch richtig praktisch gut vorbereiten dürfen, dass wir da Lernende sein dürfen und dass damit das Beste, was es weiterzugeben gibt. Wirklich, ihr Lieben, auch das, ich will mir das immer wieder sagen, du kannst über alles Mögliche reden. Ne? Also wie gesagt, ADAC-Mitgliedschaft, Handyverträge, hey, ist es für uns die tiefste Ehre, dass wir die Wahrheiten des Wortes Gottes weitergeben dürfen. Ich finde das so ein Vorrecht, ganz ehrlich. So viel Quatsch wird von Menschen weitergegeben. So viel Inhalt, der es nicht wert ist, gehört zu werden. Aber wir haben die allerbeste Botschaft. Und Gott hat zu uns gesagt, euch will ich darin an die Hand nehmen, dass ihr es lernt, weiterzugeben. Ich finde es ein Vorrecht, ein absolutes Vorrecht, aber auch eine Verantwortung, die da mitkommt. Zu sagen, in dem will ich besser werden. Gottes Gnade ist da, eine befähigende Gnade, aber ich darf darin besser werden. Ich würde noch gerne kurz beten und dann können wir ein bisschen Pause genießen und uns aufs Mittagessen schon freuen. Ja? Jesus, ich danke dir, dass es insgesamt so ein Vorrecht ist, dir zu dienen, Gott. Es ist wirklich so was Schönes. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts, was es mehr wert ist und was einfach herrlicher ist, als ein Diener von dir zu sein, eine Dienerin von dir zu sein, jemand zu sein, der als dein geliebtes Kind, als Tochter und Sohn das weitergeben darf, was du uns selbst aus Gnade geschenkt hast, zu erkennen. Und Gott, so bete ich, dass wir ja aus dieser Substanz heraus wirklich auch freudig sind und willig sind, noch bessere Prediger zu werden. Wirklich, dass wir sagen, wir wollen das, was du uns aufs Herz legst, wirklich auf die beste Art und Weise weitergeben. Wir wollen exzellent sein in dem, was wir tun und rechnen aber mit der vollen Gnade von dir, mit deiner Vollmacht, mit deiner Autorität. Und ich danke dir, Gott, dass du uns ja, motivierst, dass du uns anfeuerst und dass du uns die Gnade schenkst, ja, in all diesen Dingen zu wachsen, sodass dein Wort immer freudiger angenommen wird in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.